Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und bei uns geht's heute einmal nicht ums Digitale, nicht um die Streams und Online-Experimente, mit denen die Theater in dieser Krisenzeit nah beim Publikum bleiben wollen, sondern ganz klassisch um die Texte, also die Stücke, die das Theater ausmachen. Vergessene und neu erfundene. Jetzt in Rang 1. Simon Strauß ist Theaterredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ärgert sich in dieser Funktion nicht selten über die, so nennt er es, Einfallslosigkeit der Theater. Auf den Spielplänen stehen immer dieselben Titel, während zahllose andere Stücke aus der langen Theatergeschichte kaum noch jemand kennt. Deshalb hat er 2019 eine Serie in seiner Zeitung gestartet. Bekannte Persönlichkeiten stellen vergessene Theaterstücke vor, die man statt der altbewährten Klassiker spielen könnte. Jetzt ist das Buch zur Serie erschienen, Spielplanänderung, 30 Stücke, die das Theater heute braucht. Über eines davon sprechen wir gleich mit der Autorin Sascha Mariana Salzmann. Vorher nimmt uns aber Barbara Behrendt mit durchs Buch.
Bevor Simon Strauß 30 Künstler, Theaterprofis und Autorinnen ihre Plädoyers für 30 Stücke halten lässt, legt er im Vorwort seine These dar. Das deutsche Theater, staatlich so hoch subventioniert wie kein anderes auf der Welt, experimentiere in der Stoffwahl zu wenig, sondern setze stets dieselben Klassiker auf den Spielplan. Lessing, Schiller, Ibsen, Tschechow. Oder aber Bearbeitungen von Roman- und Filmstoffen. Sein Vorwurf? Theater setzten zwar inzwischen strukturell auf Vielfalt, indem sie mehr Frauen und Menschen mit diverseren Herkunftsgeschichten ins Ensemble integrierten, doch in der Auswahl der Stoffe seien die Häuser völlig einfallslos. Das liege auch an den schwachen dramaturgischen Abteilungen, die sich zu Organisatoren degradieren ließen und keine literarischen Entdeckungen präsentierten. Dabei sei es die Aufgabe der Theater, die Schätze der Dramengeschichte zu heben. Strauß' Zustandsbeschreibung ist völlig richtig. Die Dramaturgien organisieren und verwalten doch hochgebildete Intellektuelle, die dem Regisseur die Stirn bieten, gibt es dort, bis auf wenige Ausnahmen, kaum mehr. Aus Angst vor weiterem Bedeutungsverlust setzen die Theater auf Starnamen und bauen sich ihre Nummer sicher Spielpläne. Mainstream, wohin man blickt. Die Folge? Das literarische Theater gilt als schrecklich öde. Kein Wunder, werden doch immer dieselben 10 Autoren gespielt. Also überschreibt man Dramen, verquirlt 3 Stücke zum großen Event, entwickelt Projekte mit den Biografien der Spielenden oder macht Doku- und Performance-Theater. Das kann hochspannend sein, doch wer wird widersprechen wollen, dass dem Theater das historische Bewusstsein weggebrochen ist? Auf den Seitenwegen des Dramenkanons ist niemand unterwegs. Keiner würde für einen vergessenen Autor eintreten. Zu abseitig wäre das. Simon Strauß verfolgt mit seiner Kampagne allerdings nur ein einziges Anliegen: vergessene Dramen wiederbeleben. Welchen Stellenwert neue Theaterstücke auf den Spielplänen einnehmen und einnehmen sollten, interessiert ihn nicht. Viele Weltautoren vom 17. Jahrhundert bis heute werden im Buch vorgestellt. Von Lope de Vega über Gryphius, Kotzebue, Hebbel, Grillparzer bis hin zu George Bernard Shaw, Ferenc Molnár oder Peter Hacks. Auch unbekanntere Namen sind darunter. Die Norwegerin Dani Jühl oder der jüdische Autor Salomon Anski. Die Stücke selbst sind in der Tat fast vergessen. Marie-Louise Fleißers »Der starke Stamm« mag noch ein Begriff sein oder Else Lasker Schülers »Die Wupper«. Mit etwas Recherche zeigt sich, dass die Dramen aber in den 50er bis 70er Jahren noch Bühnenhits waren. Stücke von Jean Anouilh etwa, von Alexander Ostrowski und Marina Tsvetaeva. Auch Picassos surrealistisches Stück »Wie man Wünsche beim Schwanz packt« stand damals auf dem Spielplan. Ob diese Stoffe heute noch auf der Bühne funktionieren würden, kann natürlich niemand garantieren. Dafür bräuchte man textinteressierte Regisseurinnen und womöglich würde die Exhumierung mancher Stücke, wie man so sagt, nur deren Tod bestätigen. Einen Versuch wäre es trotzdem wert. Zu verlieren gibt es ja nichts. Mehr als das, was Strauß in seiner FAZ-Serie veröffentlicht hat, enthält das Buch allerdings nicht. Etwas weniger sogar. Die Serie hatte 40 Stücke vorgestellt, im Buch sind es 30. Vieles kann man noch online nachlesen. Doch das Buch sortiert die Dramen übersichtlich nach Jahrhunderten. Zusätzlich sind kleine Szenen abgedruckt, um einen Leseeindruck zu bekommen. Es lässt sich schön darin schmökern, auch weil Strauß beste Gewehrsmänner und Frauen auffährt. Fabian Hinrich setzt sich emphatisch für Lord Byrons Herrscherburleske Sardanapal ein. Sascha Mariana Salzmann macht Lust auf Anna Gmeiners politisches Volksstück Automatenbuffet von 1932. Burkhard Klausner empfiehlt ein Liebesdrama von Turgenev, Johanna Wokalek das expressionistische Arbeiterstück von Lasker Schüler. Der Erscheinungstermin passt zufällig bestens. Wann, wenn nicht jetzt, haben Dramaturgen, Regisseure und Intendantinnen Zeit, um zu lesen und Schätze auszugraben.
Barbara Behrendt über das Buch Spielplanänderung, 30 Stücke, die das Theater heute braucht. Herausgegeben wurde es im Tropenverlag von Simon Strauß. 262 Seiten kosten 20 Euro. Und über eines dieser Stücke, die das Theater heute braucht, wollen wir jetzt noch ausführlicher sprechen, nämlich über Automatenbuffet von Anna Gmeiner. Bedrückend heutig nennt die Dramatikerin Sascha Mariana Salzmann dieses Stück im Buch. Und ich habe sie vor unserer Sendung gebeten, uns die Autorin Anna Gmeiner erst einmal vorzustellen.
Anna Gmeiner war eine jüdische Dramatikerin und Prosaautorin, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien geboren war und in den 90ern starb in York in England im Exil. Und sie ist nie nach Deutschland zurückgekehrt, konnte sie nicht. Sie ist bekannt geworden in den 30er Jahren durch ihre Arbeit mit Leuten wie Erwin Piscator. Auch Musiker wie Hans Eisler vertonten ihre Lieder. Bei Erwin Piscator war sie Dramaturgin. Als Dramatikerin machte sie sich einen Namen eben mit dem Stück Automatenbuffet. Es ist auch sehr witzig, weil sie gesagt hat, sie musste sich von Piscator erholen, indem sie dieses Stück geschrieben hat.
Das Automatenbuffet gilt als Anna Gmeiners Durchbruch als Dramatikerin. Was ist das für ein Stück und was ist eigentlich überhaupt ein Automatenbuffet? Das kennt man ja heute auch nicht mehr unbedingt.
Ja, das musste ich auch recherchieren. Es ist sehr eindrucksvoll. Sie müssen sich eine Gaststätte vorstellen, deren Wände ausgestattet sind mit Automaten, in die man dann eine Münze reinwirft und man bekommt ein Wurstbrot serviert. Was so schön ist, als Bühnenbild stellen Sie sich das vor, man könnte überall Wurstbrote aufhängen, man könnte Automate hinstellen, aus denen Jagdwurst quillt. Es ist ein sehr fleischiges Stück, es ist ein sehr derbes Volksstück und ich glaube, es ist sehr repräsentativ, nicht nur für die Zeit, in der es erschienen ist, eben in den 30er Jahren in Deutschland, sondern leider auch für unsere Zeit. Mhm. Ich möchte auch vielleicht zu der Person hinzufügen, dass ich sie auch als Phänomen so interessant finde, weil sie so sehr zwischen den Stühlen saß und auch das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit wiederfinden bei diversen Künstlerinnen. Ihr wurde von dem Bürgertum vorgeworfen, dass sie zu linke Haltung hatte, also in ihren Stücken im Grunde genommen ihre politische Haltung nicht verbarg und das nannte man dann Tendenzstück. Und die Linke warf ihr vor, dass sie zu viele jüdische Charaktere hatte. Mhm. Das heißt, sie stand zwischen allen Meinungen und ihre Antwort darauf war, dass ich eine Tendenz habe, liegt nicht an mir, sondern an der Zeit, in der ich lebe. Mhm. Und da sehe ich natürlich eine Spiegelung zu der Situation heute, dass wir in einer Zeit leben, in der apolitische Kunst nicht möglich scheint und Leute sich positionieren, aber dem gleichzeitig dann auch vorgeworfen wird, da sie sich positionieren.
Wie sieht das denn dann konkret im Stück aus? Es versammeln sich dort ja die Vertreterinnen und Vertreter des Kleinbürgertums in eben diesem Automatenbuffet. Und was wird dann da verhandelt? Worum geht's?
Kleingeisterei wird da verhandelt, aber wenn wir es ganz genau anschauen, wir haben Charaktere wie den Stadtrat und den Apotheker und den Journalisten und natürlich die Wirtin und die Schöne und den Schurken, all diese Stereotype finden da ein und das ist wie ein kleines Universum und ein Abbild unserer Gesellschaft, in der wichtigtuerische Männer so sehr mit sich selber beschäftigt sind, was bei Anna Gmeiner ein Anglerverein ist, das ist übersetzbar für so ziemlich alles, was wir auch heute bei Tagesschau sehen können. Und während wir eben über uns selbst debattieren und mit uns selber beschäftigt sind, ergreift ein Widerling, von dem man von Anfang an weiß, dass er ein Schurke ist und ein Nichtskönner, also die ganze Wirtschaft an sich und die ganze Macht an sich. Das ist, wenn man heute Tagesschau sieht und dann dieses Stück liest, wirklich frappierend ähnlich.
Das erinnert ja ein bisschen an Ödin von Horvath, oder? Das ist, glaube ich, auch eine Vergleichsgröße, die für Anna Gmeiner oft herangezogen wird.
Ja, man sagt immer, Anna Gmeiner schreibt wie Horvath, nur ohne Zynismus. Also weil alle sind Täter und alle sind, naja, vielleicht gar nicht Opfer, aber Menschen, deren Handlung man nachvollziehen kann. Und es gibt wirklich skurrile Szenen, wo Bierkrüge durch die Gegend fliegen und man jemandem aus Versehen das Gesicht aufschneidet, sodass er nicht mehr die Anglervereinstrompete trompeten kann. Also so völligen Nonsens, eignet sich sehr gut für die Bühne. Und das alles wird immer mehr gebrochen und sie trägt ganz viele Schichten ab, bis wir aus diesen Karikaturen eben Menschen herausschlüpfen sehen, die so sind wie du und ich und die, mit denen man fühlen will und fühlen kann.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, das eignet sich eigentlich alles ganz hervorragend für die Bühne. Es ist eigentlich ein großes Ensemblestück mit Glanzrollen und allem, was man sich wünschen könnte. Da ist natürlich die Frage, warum wird das nicht mehr gespielt? Teilt Anna Gmeiner da das Schicksal mit anderer sogenannter Exilliteratur, die nach 1945 im deutschsprachigen Raum in Deutschland einfach nicht mehr angekommen ist?
Ja, ich würde sagen, sie ist im Grunde genommen ein Paradebeispiel. Natürlich spielt es eine Rolle, dass sie eine Frau ist. Und es gibt auch wirklich wenig Vergleichsmöglichkeiten für das, was Gmeiner geleistet hat. Sie war ja auch wirklich eine bekennende Aktivistin und hat diverse Katastrophen überlebt, nicht nur den Nationalsozialismus. Und ich glaube, das alles hat sie sehr unbeliebt gemacht bei ihren Zeitgenossen. Aber ich glaube, dieser Mythos, dass Frauen ja noch nicht so lange dürfen und deswegen nicht so viele von denen gut sind, der bröckelt langsam. Und das ist etwas, was mir große Befriedigung verschafft. Also zumindest bekam ich, als mein Artikel raus war, wirklich diverse Briefe. Wie schön, dass Sie Gmeiner erwähnen. Also das heißt, so unbekannt kann sie gar nicht gewesen sein.
Jetzt haben Sie selbst, Sascha Salzmann, vor ungefähr 4 Wochen hier bei uns im Programm gesagt, Sie seien mit Kunst als Beruhigungsmittel aufgewachsen. Bei Anna Gmeiner heißt es Lebenskunst, das ist die Kunst, nicht dabei zu sein, immer im Nebenzimmer, wenn's schießt. Seltsamer Satz, können Sie was damit anfangen?
Wenn wir uns anschauen, dass wir in eine furchtbare Krise reingeschlittert sind, die nochmal eine ganz andere ist als die Krisen vorher oder die üblichen Krisen in Europa. Die Situation, in der Leute jetzt stecken und wie sehr sie sich wünschen, sich wegzudenken aus dem, was passiert und wegzuschauen und nicht dabei zu sein und nicht gemein zu sein, wenn es um Erkrankungen und Infektionen geht, nicht gemein zu sein, wenn es um Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit geht. Anna Gmeiner thematisiert mit diesem Satz eben, also, und das sagt ein Apotheker zu einem Journalisten, weil er möchte, dass der Journalist aufhört, über die Wahrheit zu berichten. Wir reden von 30er Jahren in Deutschland. Und schauen wir uns mal die Situation heute an. Wir tun so viel, um nicht zu sehen, dass wir involviert sind in das Weltgeschehen. Das ist sehr tragisch, aber etwas daran kann ich nachvollziehen, weil ich nur ein bestimmtes Pensum an Leid ertrage tatsächlich. Ich versuche zu sehen und zu agieren, wo ich kann, aber wenn ich Ruhe brauche, wenn ich Pause brauche, dann ist Kunst mein Beatmungsgerät tatsächlich.
Nun ist ja das Beatmungsgerät Kunst hierzulande gerade noch wesentlich knapper als die echten Beatmungsgeräte. Seit Mittwoch wissen wir, dass das wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Wo sehen Sie gerade den Stellenwert der Kultur in den Diskussionen rund um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen?
Was ich verstehe, ist, dass man die Theater- und Konzerthäuser geschlossen hält. Das ist indiskutabel. Natürlich steht die Gesundheit drüber. Das ist nicht mal ein Problem mit der Debatte, die wir jetzt führen. Ich finde die Behauptung und die Unterstellung, dass Kunst und Kultur systemrelevant sind, Nonsens. Die Menschheitsgeschichte ist im Grunde genommen eine Geschichte von Kulturaufzeichnung und Kulturproduktion. Wir wissen von Ödipus nicht aus einem Geschichtsbuch, sondern aus einem Theaterstück. Insofern ist das genauso wichtig wie Wasser und Schule. Aber nochmal, ich verstehe, dass man die Institution jetzt geschlossen hält. Was ich nicht verstehe, ist die Haltung von Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt das Internet verstopfen mit Selfie-Videos. Das ist nicht das, wofür wir da sind. Künstlerinnen, das ist ein politischer Beruf, weil wir für die Polis da sind. Wir sind für ein Publikum da. Das heißt, wir reden zu Leuten. Das heißt, wir können auch etwas tun. Wenn es jetzt nicht gerade Horvath oder Gmeiner spielen ist. Und ich bin gestern auf einen Post von der Regisseurin Vera Mahne gestoßen. Und das ist für mich so ein tolles Beispiel, was man jetzt machen könnte. Sie ist Theaterregisseurin, die jetzt gerade Kinder und Jugendliche dazu interviewt, wie es ihnen geht in dem Lockdown. Und ich dachte, das ist genau die Essenz von Kunst, das zu zeigen, was in den Tagesnachrichten eben nicht vorkommt. Die Stimmen von denen, die wir nicht hören.
Das heißt im Umkehrschluss für Sie aber auch, dass ein sozusagen trauertragendes Theater, das sich jetzt zum Schweigen entscheidet und für die nächsten 4, 8 oder sogar 12 Wochen einfach mal gar nichts sendet, dass das eigentlich auch keine Option ist.
Ich glaube, das können Künstlerinnen gar nicht. Ich kenne keine einzige Künstlerin, die ohne Kunst existieren kann. Und zwar nicht für Geld und für ein Publikum, sondern einfach, weil das ein existenzielles Bedürfnis ist, Kunst zu produzieren. Was ich glaube, was ginge, ist, dass jeder für sich rausfindet, in welcher Form sie das festhalten möchte, was gerade passiert. Aber wenn Sie sich an den Ausspruch von James Baldwin erinnern, der über Krisenzeiten gesprochen hat, und das in den 50er, 60er Jahren, er hat gesagt, Künstlerinnen sind dazu da, um den Sturm zu beschreiben, durch den sie streiten. Und ich glaube, dass wir alle jetzt sehr damit beschäftigt sind, wahrzunehmen, was passiert. Es ist auch total richtig, das nicht sofort rauszuschicken, weil ich glaube nicht an Kunst, die sofort auf alles reagiert. Aber wir sind ja wie Schwämme, Künstlerinnen sind wie Schwämme. Sie nehmen auf. Wir müssen uns das alles ganz genau angucken, was passiert. Und ich glaube, in ein paar Jahren werden große Werke dazu entstehen.
Ein leise, hoffnungsvoller Ausblick von Sascha Mariana Salzmann auf die Kunst nach der Krise. Mit der Dramatikerin sprach ich über die längst nicht ganz vergessene Autorin Anna Gmeiner und was deren Stück Automatenbuffet von 1932 bereits über unsere Gegenwart wusste. Was wird man sich eines Tages mal erzählen von diesen seltsamen Zeiten, die wir gerade erleben? Und Taugt Corona in seinen vielen Facetten eigentlich überhaupt zum Theaterstoff? Unsere Kolumnistin, die Dramatikerin Laura Naumann, hat schon einmal Ideen gesammelt.
Dramatischer Betriebsausflug. Alltagsexkursionen mit Laura Naumann.
Ich hatte eine Idee für ein neues Theaterstück, in dem ein fieses, tödliches Virus ausbricht, das sich innerhalb von Wochen über den kompletten Globus ausbreitet. Das Virus trägt den Namen einer mexikanischen Biermarke und sieht aus wie eine Koralle. Das Ganze ist ein Ballett. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem in einer globalisierten Welt ein globales Problem auftritt und alle Länder machen als erstes ihre Grenzen dicht. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem in Woche 5 der globalen Viruskrise ein Ranking erstellt wird, welches der schön abgeschotteten Länder der Welt jetzt als am sichersten gilt und das mit dem Krisenmanagement am besten macht. Das Publikum darf abstimmen. Ich hatte eine Idee für ein neues Theaterstück, in dem alle Menschen der Welt zu Hause bleiben müssen, weil draußen das tödliche Virus umgeht und allen Menschen, die kein Zuhause haben, wird deshalb ein Zuhause gegeben. Jugendherbergen und Hotels werden umfunktioniert, leerstehende Ferienwohnungen und Airbnbs zu fairen Preisen vermietet und es stellt sich heraus, krass, Wohnraum ist ja gar nicht knapp, wir haben voll genug Platz für alle und we will leave no one behind. Happy End. Ich hatte eine Idee für ein neues Theaterstück, in dem 24 weiße Männer um die 60 darüber reden, wie ein neuartiges Virus bekämpft und ein Land aus der Krise geführt werden soll. Das Stück geht 12.000 Jahre ohne Pause und wird zum Theatertreffen eingeladen. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem alle Schauspieler Virologen und Minister spielen und alle Schauspielerinnen, Pflegerinnen, Krankenschwestern und Kassiererinnen. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, das nur aus Prognosen besteht. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem sich Menschen freiwillig Tracking-Apps auf ihren Smartphones installieren, weil damit ein Virus getrackt werden soll. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem eine junge Wissenschaftlerin Makro-Smartphones mit präinstallierter Tracking-Software für Viren entwickelt. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in der es Tracking-App-Pflicht und Kontaktsperre gibt, aber für Viren. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, das in einer futuristischen Welt spielt, in der das gegenseitige Berühren von Menschen gesetzlich untersagt ist. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem die Körper der Menschen über die Jahre so mutiert sind, dass sie bei jeglicher Fremdberührung anfangen zu glühen und zu zerfließen. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, in dem eine Gesellschaft sich heilt. Ich hatte eine Idee für ein Theaterstück, das nie zur Aufführung kommt, weil es keine Theater gibt.
Laura Naumann, unsere Rang-1-Kolumnistin und viele Stückideen für ein Theater, das es hoffentlich noch und am besten bald wieder geben wird. Wann es vielleicht soweit sein kann, das fragen sich auch meine Kollegen in unserer Sendung Fazit morgen Abend im Gespräch mit Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Janis Elbira wünscht viel Spaß.